und dass du dein Wort schon ausgeteilt hast. Danke, dass du in jedem von uns lebst und leben möchtest und dass du heute Morgen eine gute Botschaft hast. Schon während den Lieder, Jesus, wo wir dich ehren, bist du gegenwärtig. Und danke auch jetzt für dein Wort, für das, was du mir aufs Herz gegeben hast. Und ich bete, dass du austeilst nach einem reichen Maß deine Herrlichkeit. Und dass du sprichst, Heiliger Geist, und dass wir heimgehen gestärkt, neu im Herzen von dir erfüllt und begeistert von einem Gott, der uns sieht und liebt und der noch was vorhat in dieser Welt, der sie noch nicht aufgegeben hat, sondern uns ausgerüstet hat mit der guten Botschaft. Amen. Ja, mir liegt es heute auf dem Herzen, nichts Neues zu predigen, sondern das Thema aufzugreifen, wo ich zum Jahresanfang so stark gespürt habe, für mich selber da reinzugehen. Micha hat es letzte Woche überbetont, der hat mich da dreimal genannt, das ist mir völlig peinlich und auch überhaupt gar nicht wichtig, eher im Gegenteil. Und der Herzschlag, heute unser Gemeinde, wozu nochmal aufzugreifen, das kam ja am Jahresanfang. Und ich habe da drin so einen Schatz entdeckt, so eine wertvolle Botschaft, die dahinter steckt, dass ich dachte, ich möchte es mit euch heute nochmal von einer anderen Seite angucken, von einer anderen Seite betrachten und ganz neu mit Leben füllen. Und diese Frage war ganz einfach, wozu gibt es uns denn eigentlich? Was bestimmt so unseren Inhalt hier? Und merkt irgendjemand, dass es uns hier überhaupt gibt? Was wäre so bedeutungsvoll, dass es jemand sagt, oh, die offene Tür gibt's gar nicht mehr? Und es hat mich beschäftigt und bewegt. Und das, wozu es uns als offene Tür gibt, als Gemeinde, vielleicht auch ganz spezifisch, wir haben das vor ein paar Jahren mal beantwortet mit drei Schlagwörtern. Und der eine oder andere denkt, da kann ich eh nichts damit anfangen. Andere sehen was dahinter, sind vielleicht sogar begeistert und ich habe gedacht, es lohnt sich so sehr, wenn das wirklich Gottes Herzschlag für uns ist, dann reicht es nicht aus, wenn man am Jahresanfang mal 10 Minuten drüber quatscht und dann uns Jahr über irgendwie verliert. Ich finde, das ist ein Kompass mit 3 Dimensionen, ich komme gleich drauf, der ist so wertvoll und wichtig, dass ich da ein bisschen dranbleiben möchte. Ja? Und was es bedeutet, Gott gemeinsam wiederzuspiegeln, wie können wir das im Gemeindeleben denn sichtbar machen? Das treibt mich gerade saumäßig um. Und das ist gut. Und vielleicht treibt es euch auch ein bisschen um, nach der Predigt heute nochmal. Und ich habe es ein bisschen versucht, ich brauche immer so ein bisschen ein Bild innerlich, das auszudrücken in einem Wunsch oder in einer Vision und zu sagen, für mich so die offene Tür, ich glaube da von Herzen dran, dass wir ein Ort sind und Raum schaffen für dass Menschen hier Gott begegnen können. Das ist so die erste Dimension, wo ich sage, wozu gibt es sonst Raum zu schaffen, dass Menschen Gott hier begegnen? Ich glaube auch, dass die offene Tür ein Ort ist, an dem, jetzt baue ich schon hin, eure Freigabe wieder. Da sieht man, wer das Sage hat. Kannst du? Ich bin so abhängig von Jesus und von der Technik. Das war zu viel. Okay, super, danke. Ja, danke an die dahinter, oder? Das ist jeden Sonntag, glaube ich, eine Anspannung, die Technik hochzufahren und dass alles läuft. Ja. Ich weiß, man müsste jetzt für alle applaudieren, die heute im Gottesdienst sind. Das soll niemand anders in den Minderwert bringen. Bitte nicht, wenn man ab und zu mal sich bei jemandem bedankt. Genau. Also, die offene Tür als ein Ort, an dem Menschen Teil von Gottes Familie werden. Und das Familienbild wird uns heute durch die Predigt durchprägen. Wir gehen gleich auf die 3 Punkte ein. Und da oben steht, achte auf deine Redegeschwindigkeit. Dixon, du gibst mir Signal, wenn ich zu schnell bin oder zu schwäbisch rede, weil dann tut sein Übersetzungstool nicht, gell? Das sagt dann, Swabian word not definable. Genau. Und ich glaube dran, dass die offene Tür ein Ort ist, an dem Menschen zugerüstet, befähigt werden. Und ich habe es jetzt auf einen Satz beschränkt. Um das Reich Gottes in ihrem Leben sichtbar zu machen. Und warum Reich Gottes? Weil Jesus von vorne bis hinten über das Reich Gottes geredet hat. Und das Reich Gottes sichtbar zu machen, das war das Lebenswerk von Jesus. Können wir mal heute Mittag die Evangelien durchgucken, was hat Jesus gemacht. Er sprach über das Reich Gottes und durch ihn wurde das Reich Gottes sichtbar. Und es treibt mich um, auch heute. Und warum ich unsere Gott gemeinsam widerspiegeln, diese Trilogie, diesen Dreiklang so gut und wichtig finde, weil es sind alle drei Dimensionen da drin. Es ist die Dimension Gott drin, also wir schauen so sinnbildlich nach oben. Ich weiß, dass Gott nicht in dem Himmel da oben ist, aber so einfach, um sich zu symbolisieren, ich schaue nach oben und sage, Gott, mit dir geht ja alles los. Er ist das Zentrum von allem. Und dann schauen wir aber aufeinander und zueinander, weil es ist so wichtig, dass wir uns in der Gemeinde, Familie stärken, ermutigen und alles Mögliche tun. Also der Blick zueinander ist wichtig. Aber dann auch der Blick nach außen, ja, zu sagen, okay, wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Wir schauen nach außen, dass das Reich Gottes nicht nur hier sichtbar wird, sondern überall dort, wo wir die ganze Woche über unterwegs sind. Und der Micha hat es letzte Woche ausgedrückt mit up, down and out. Ja, ich habe nicht gewusst, was er predigt. Er hat nur gesagt, es wird irgendwie ähnlich. Und für mich war es so eine Bestätigung ein bisschen, dass so sein Herz für Gemeinde zumindest schon in drei Blickrichtungen auch bei uns auftaucht. Und ich habe gedacht, manchmal ist man so eindimensional unterwegs. Ich bin ja froh, dass ich dreidimensional sehe, kann ja auch, oder? So eindimensional wird es ein bisschen schwierig. Wenn man ganz blind ist, ist es total schwierig. Wenn man eindimensional sieht, dann kann man so ahnen. Und wisst ihr, wenn wir eindimensional nur hier auf dem Herzen haben, Gott zu begegnen, dann werden wir irgendwann ein Kloster. Ja, dann sind wir für uns und alles ist gut und Gott ist da mittendrin, aber ich will ja kein Kloster haben als offene Tür. Also dann müsst ihr mich aus dem Leitungsteam schmeißen. Die offene Tür wird kein Kloster. Und wir werden auch kein Museum, das man irgendwann abstauben muss, weil wir nur noch uns zueinander wendet, miteinander alt werdet und irgendwann einmal die letzten Leichenreste aus der offenen Tür raustragen. Ich überspitze ein bisschen, okay? Ihr seht mir das nach. Und wenn wir uns nur nach außen orientieren, dann laufen wir Gefahr, dass wir uns homöopathisch verwässern in dieser Welt, dass wir irgendwann und den Bezug zu Gott und zueinander verlieren. Und Leute, es ist so gut, wir brauchen alle drei Dimensionen. Wenn es nur eine gibt und die andere abgeschwächt sind, dann leiden wir auf irgendeine Art und Weise. Und darum soll es heute gehen. Ich teaser ein bisschen diese drei Punkte an. Ich bin on fire, müssen wir echt bremsen, wenn es zu schnell ist und wenn es zu viel ist, dann kürze ich noch einen zweiten Punkt ab. Aber irgendwie ergreift mich das so sehr, weil ich Gottes Herzschlag da drin spüre. Ich habe gelernt, irgendwo in einem Moderationskurs, wenn der Redner trinkt, dann gibt er die Zuhörenden die Möglichkeit, es zu verarbeiten, eine gute Pause und sich selber seine Geschwindigkeit anzupassen. Ich heiße euch herzlich willkommen in der offenen Tür. Wir gehen über zum ersten Punkt. Die Gemeinde der offenen Tür als ein Ort, an dem Menschen Gott begegnen. Mit einer Begegnung geht's los. In Beziehungen, auch mit Gott. Und das ist zentral. Wir haben am Mittwoch hier Leitungstreff gehabt und verschiedene Tische. Auch Thema Gottesdienst, wie gestalten wir ihn, was ist unser Herzschlag. Und ja, neben dem, dass uns eine missionale Ausrichtung wichtig ist, war eines ganz klar. Es soll hier Tiefgang geben, um Gott zu begegnen. Und im Lobpreis geht es schon los. Deswegen feiern wir den Lobpreis, weil ich glaube, da findet eine Gottesbegegnung statt. Ich hoffe, im Austausch, was habt ihr mit Gott erlebt, so untereinander, da spüren wir Gott da drin. Und eine Predigt soll immer auch den Herzschlag haben, dass ihr darin Gott auf irgendeine Art und Weise begegnen könnt. Wir glauben dran, dass wir beständig aus einer Gottesbegegnung leben als seine Nachfolger. Das reicht nicht einmal, dass ich mit ihm verbunden bin und dann mache ich mein Ding. Da gehen Ehen auseinander und Freundschaften. Und genauso der Glaube. Deswegen glauben wir, dass es eine beständige Gottesbegegnung und ein Leben mit ihm braucht, damit er unser Leben transformieren kann. Und auch wenn Menschen hier reinkommen und ihn nicht kennen, dass wenn sie ihm hier begegnen, dass ihr Herz transformiert wird, da glaube ich zutiefst dran. Und ich will alles reingeben, dass es hier stattfindet. Aber ich habe eine Frage. Welche Art von Gottesbild begegnen Menschen hier, wenn sie hier reinkommen? Welche Art von Gott präsentieren wir denn oder wie widerspiegeln wir denn dieser Welt? Welchem Gott begegnen Sie? Wir haben vorher gesungen, Markus, es war so gut. Bin erstaunt, was für ein Gott du bist. War vorher ein Liedtext, könnt ihr euch daran erinnern? Bin froh, muss man das aufschreiben. Ich wünsche mir, dass Menschen reinkommen und erstaunt sind von der Art von Gott, denen wir hier ihnen zeigen und sie ihm hier begegnen. Dass sie erstaunt sind, dass ein Gott halt noch gnädig und barmherzig ist. Dass sie erstaunt sind von der Güte eines Vaters. Und ich habe mir echt gefragt, welches, und das Rückfrage an euch, welches Gottesbild trägst du in deinem Herzen? Und welchem Gottesbild begegnen Menschen, wenn sie mit dir über Gott im Gespräch sind? Und es ist so wichtig, so zentral, wenn es um das Thema Gott geht. Da denkt man, ja klar, logisch, bei uns geht es um Gott. Um welchen Gott denn? Mit welcher Art von Gottesbild gestalte ich meine Predigten? So diese Höllenversicherung vor dem Feuer der Hölle. Und wenn du es nicht tust, dann kommst du. Natürlich hat unser Leben Konsequenz. Aber in der Bibel steht, ist es nicht Gottes Güte, die uns zur Umkehr leitet? Und wisst ihr, ich werde alle drei Punkte noch drei einzelne Predigte drüber machen. Deswegen, ich reiße es heute bloß an, aber ich möchte euch irgendwas mitgeben, wo ihr spürt, es hängt alles damit zusammen miteinander. Selbst der David war im Alten Testament, der war unter dem Gesetz noch, aber er war ein prophetischer Lobpreisleiter. Und er hatte schon eine Ahnung von dem, was da kommt. Und er hat im Psalm 103 Folgendes geschrieben. Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm vor Ehrfurcht dienen. Und jetzt kann es einem schon wieder Probleme machen. Ehrfurcht, ja Gott, was ist denn das? Wisst ihr, was Ehrfurcht ist? Wenn ich in den Bergen stehe, ein Dreitausender vor mir habe, da unter ein See sich widerspiegelnd die Gottes Herrlichkeit darstellt, dann stehe ich da und denke, boah, Alter. Nein, das sage ich nicht. Das sind die Teens vielleicht oben. Da knie ich nieder und muss weinen. Da ergreift es mein Herz und das ist Ehrfurcht, wenn ich verstehe, wie groß dieser Gott ist. Wenn in Mose steht, er sprach und es wurde. Wenn aus seinem gesprochenen Wort eine ganze Erde sich gründet und wir alle niederknien und beten ihn an, das ist Ehrfurcht. Das ist die Größe Gottes im Herzen zu tragen und zu erkennen. Und wer das tut, dem begegnet Gott als ein Vater in seiner vollen Güte. Ist das der Gott, den wir hier Menschen zeigen und repräsentieren durch Anbetung, durch Gespräche beim Kaffee, durch eine Predigt? Oder welcher Gott findet Menschen hier vor? Ja, das ist so, so wichtig. Und jetzt steht da Vater. Und ich weiß, das Thema Vater hat bei uns ganz viele verzerrte Gottesbilder im Herzen hinterlassen, weil das Thema Vaterbild und Gottesbild zusammenhängt. Und vielleicht machen wir hier auch nochmal ein Seminar über Vaterherz Gottes. Ich weiß es nicht. Wir haben schon drüber gepredigt, ganz viel, viel zu lang damals, über ein halbes Jahr. Aber ich glaube dran, dass jeder von uns heil werden kann in dem eigenen Vaterbild. Wir hatten gestern Start ACI, Herkunftsfamilie, das Nest, aus dem ich komme. Unsere Eltern haben uns geprägt. Es gibt auch Mutterwunden übrigens. Ne? Verwöhnung ist so eine Mutterwunde, die entstehen kann. Deswegen ist es so wichtig, welchen Vater, welchen Gott präsentieren wir hier? Und was ist unsere Referenz da dafür? Und dann gibt es nur einen, der die Referenz sein kann, und das ist Jesus. Zu Philippus hat Jesus gesagt, hey Philippus, checkst du es noch nicht? Wer mich sieht, der sieht wen? Der sieht den Vater. Also ist alles, was Jesus tat, was er sagte, wie er gehandelt hat, eine einzige Offenbarung des Wesens Gottes. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Und deswegen, ich tease es heute Morgen nur an. Vielleicht schnappt ihr heute Mittag mal die Bibel und lest mal die Evangelien. Welchen Vater offenbart Jesus durch sein Handeln? Jesus zeigte den Vater, indem er gnädig und barmherzig denen Menschen gegenüber war, die mit ihrem ganzen Schrott zu ihm kamen und haben gesagt, du, Jesus, ich bin ein sündiger Mensch. Petrus hat gesagt, ich kann dir nicht folgen, guck mich doch an, mein Leben ist Schrott. Denen Menschen ist Jesus gegenüber barmherzig und gnädig gewesen und gesagt, dir sind deine Sünden vergeben. Wenn die dich nicht verurteilen zu einer Ehebrecherin, ich verurteile dich auch nicht. Also Menschen, die demütig vor ihn kamen mit ihrem ganzen Schrott, denen ist Jesus begegnet, barmherzig. Und vielleicht bist du heute Morgen hier, egal wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist oder ganz frisch im Glauben oder noch gar nicht. Wir möchten dir heute an Jesus und an Gott vorstellen, der dein Schlamassel gerne vergibt und dir hilft, mit deinem Schlamassel in Zukunft besser umzugehen. Das ist denn Jesus und den Gott, den ich hier euch verkündigen möchte. Aber Jesus zeigte auch den Vater, indem er den Pharisäer gegenüber ziemlich harte Kante gezeigt hat und hat gesagt, hey, ihr selbstgerechtes Ottergezücht. Also er hat da Worte verwendet, wo ich dachte, oh Jesus, das würde ich mich nicht trauen. Aber was ist er angegangen? Er ging an diese Selbstgerechtigkeit von den Menschen. Wir halten doch die Gebote und wir tun am Sonntag auch noch ein bisschen mehr, als gefordert ist. Wir brauchen doch den Vater eigentlich gar nicht, weil wir selbstgerecht genug sind. Und da ist Jesus konfrontativ. Auch das sehen wir in der Bibel. Aber Jesus zeigt sich und den Vater, indem er auch liebevolle, tiefgehende, hirtliche, seelsorgerliche Gespräche geführt hat. Hochinteressant. Ich weiß nicht, was er mit dem Zachäus in seinem Haus geredet hat, aber der Kerle war nach 1,5 Stunden Abendessen mit Jesus völlig transformiert. Vorher Zolleinnehmer und ich mich meiner mir und nachher war er bankrott nach dem Gespräch. Ihr könnt es mal mathematisch ausrechnen, was er alles hergegeben hat. Der muss einen Kredit aufnehmen, dass er das finanzieren kann, was er zurückzahlt. Ein Leben transformiert durch eine Begegnung mit Jesus und seiner Barmherzigkeit. Das wünsche ich mir für mich und für uns und für jeden, dem im Alltag begegnet oder der hier irgendwie bei uns mal aufschlägt. Das war Jesus. Und er war barmherzig denen gegenüber, die versagt haben. Ich liebe diese Petrus-Story. Auch ein seelsorgerliches Gespräch. Hast du mich lieb? Er hat die, die eine zweite Chance eigentlich sich selber nicht gegeben hätte, er hat sie ihnen gegeben. Das ist mein Jesus. Und ich habe so, ihr müsst mich bremsen, wenn ich nicht so schnell bin. Und Jesus zeigt den Vater, der die Menschen zurückgeführt hat ins Leben. Dämonisch belastete Menschen. Jesus kam und er befreite sie. Die haben sie vorher fast selber umgebracht, ins Feuer geworfen. Das ist reell. Das war nicht nur damals in der Bibel so. Und Jesus sprach und die Menschen wurden frei. Klar im Verstand kam er zurück ins Leben. Und dann zeigte Jesus den Vater, dass Krankheit nichts ist, was Gott als Strafe schickt. Und er nicht durch Krankheit erzieht. Jeder Vater von uns hätte eine Anzeige bekommen, wenn er seine Kinder durch Krankheit erziehen wollte. Und manchmal haben wir so ein Gottesbild, das genau das widerspiegelt. Ich glaube es nicht. Auch wenn ich Frage habe, warum nicht jedes Gebet von mir erhört wurde. Aber ich glaube, dass Jesus den Vater gezeigt hat, weil das war sein Daily Business. Er heilte alle Kranken. Taube wurden hörend, Lahme wurde gehend, blinde Saat wieder. Das war reell und das war nicht nur auf Jesus begrenzt. Und ich möchte uns das ganz neu wieder ins Herz malen. Er hat den Vater geoffenbart, Aussätzige wurden wieder rein. Das war Jesus, das war der Vater, weil wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Das ist Gottes Vaterherz. Und er hat dem Lazarus gezeigt, dass der Tod selbst keine Macht hat über diesen Jesus. Und ich wünsche mir diesen Jesus zurück für mein Leben. Und es ist keine Predigt, um uns zu pushen, sondern um uns die Vorstellungskraft im Herzen zu stärken, dass es Realität ist. Dass das Reich Gottes ist. Und dass das der Gott ist, den uns Jesus vorstellt als Vater. Und dann zeigt uns Jesus den Vater am Kreuz und durch das leere Grab, dass er sagt, ich habe den Tod überwunden. Für deine Schuld gibt es eine Lösung. Und es gibt ein ewiges Leben. Es gibt Versöhnung mit Gott, weil Jesus den Schuldbrief am Kreuz gezahlt hat. Und wenn du dir nämlich sicher bist heute Morgen, ob das für dich gilt, dann darfst du es ganz neu für dich annehmen. Der Schuldbrief wurde getilgt. Jesus hat uns am Kreuz versöhnt. Und diesen Jesus, den möchte ich hier repräsentieren. Diesem Gott sollen Menschen begegnen. Und ich habe für mich eins vorgenommen und muss mich immer wieder daran erinnern. Ich möchte meine Theologie nicht meiner Erfahrung anpassen, sondern ich möchte meine Erfahrung in meiner Jüngerschaft der Theologie Gottes anpassen. Und es ist ein Weg, darin zu wachsen, mit Enttäuschungen umzugehen. Und für den ersten Punkt habe ich einen Abschlusssatz. Wir können es uns wirklich nicht leisten, den Menschen einen anderen Gott zu repräsentieren, als den Gott, den Vater, den Jesus dieser Welt geoffenbart hat. Ich trinke mal wieder schön was. Okay, aber das soll uns begeistern. Wir haben einen Jesus, das ist der Hammer. Wir haben einen Vater, das ist der Hammer. Und ich bin begeistert von ihm. Zweiter Punkt, zweiter Abschnitt. Die offene Tür als ein Ort, an dem Menschen Teil von einer Familie werden, von Gottes Familie. Die Gemeinde wird nie die natürliche Familie ersetzen, aber sie bietet manchmal mehr Heimat als das natürliche Umfeld. Und deswegen liebe ich dieses Bild von Gott Vater und wir Familie und Kinder. So, wie geht's in einer Familie daher? Ja, zu mir so die Geschwister, Jesus hat uns das vorgelebt. In einer Familie streiten die Geschwister auch manchmal. Manchmal um irgendeine Sache, um einen Hammer, ein Spielzeug. Manchmal streiten die Geschwister so sehr in einer Familie, dass sie nicht mehr miteinander reden. Dass Familiefeste zu einer Farce werden. Wir haben das trainiert über Jahre als Familie, wo ich herkomme. Weihnachtsfeier war eine Begegnung von Masken. Man hat es halt gefeiert, damit nach außen hin das Bild bei Walzens alles stimmt. Das war so ein Familienmotto bei uns. weiß nicht, wie es bei euch ist, ob eure Familien intakt sind, ob die Kinder miteinander reden oder ob da irgendwas dazwischen kam und es Zeit ist, darüber zu sprechen. Und habe ich gedacht, okay, wie geht es uns als Gemeindefamilie? Sind wir gewappnet davor? Passiert uns nicht, oder? Wir sind doch alles erlöste Christen, zumindest ich, die sehe hier unter uns, von denen ich es weiß. Und das gelingt uns doch wunderbar, dass wir unser altes Leben hinter uns lassen haben. Wir sind doch neu in Christus und das Familienleben sieht bei uns niemals so aus, oder? Provokante, paradoxe Frage, ich weiß. Unser geistliches Wesen ist mit Christus gestorben, Römer 6, und wieder auferstanden zu neuem Leben. Geistlich ist das Ding klar. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber deswegen, man hat keine ACI-Werbung wegen irgendwas, damals ICL, sondern weil es bringt die Dinge auf den Punkt. Und die Herkunftsfamilie, wo ich aufgewachsen bin, wir haben Muster angelegt, die uns heute im Leben noch hindern. Und die sind mit unserem Christsein nicht von heute auf morgen weg. Antrainierte Gewohnheiten sind von heute auf morgen nicht einfach weg. Ich glaube, dass Gott es sogar tun kann, aber dass es manchmal absichtlich nicht tut, damit es in uns reift und sich verfestigt und nicht einfach so irgendwie gar nicht erlebbar ist. Und deswegen knallt es halt auch mal in Gemeindefamilien, dass man miteinander streitet, miteinander im Minderwert umgehen. Und wisst ihr, was mein größter Endgegner ist? Der Bowser, genau. Alle Mario Kart-Spieler und Mario-Spieler, die wissen das. Mein Endgegner ist, wenn meine Frau auf mich zukommt und mir sagt, Schatz, das war nicht okay, da hast du mich verletzt. Da passieren ihm, Peter, ganz ungute Dinge. Oder wenn er nachher auf mich zukommt nach der Predigt und sagt, war alles gut, aber du solltest etwas langsamer reden, nicht emotional sein. Und ich habe gedacht, jetzt habe ich es endlich im Griff und immer noch. Wenn ich wieder Worte verschluck und Buchstaben austausch und ihr schmunzelt und oh, was macht das mit mir? Dieser Endgegner von, ich habe einen Fehler gemacht, es war nicht so gut, wie ich es eigentlich wollte. Ja, perfekt. Ihr kennt eure Endgegner besser als ich. Und das dann zuzugeben und zu sagen, ja, Schatz, ich habe wirklich nicht mit dir drüber gesprochen, sondern habe es einfach getan, weil ich das in meiner ganzen Vergangenheit so gewohnt war und es heute immer noch in mir drin ist und selbst noch 10 Jahre ICL und alles drum und dran. Ah! Dann wird der Peter verletzend. Dann geht der Mama in Rückzug und denkt, ihr kennt mich alle mal. Steig aus der Gemeinde aus, steig aus meiner Ehe aus, nicht das nicht. Aus der Gemeinde auch nicht. Ich nehm Worte und Beispiele, die nie eintreffen werden, um das Paradoxum so hoch wie möglich zu halten. Nein, ich steige nicht aus. Aber innerlich passiert uns mal, oder? Also innerlich denken wir schon manchmal, ich mag dich zwar, aber heute könnte ich dich echt auf den Mond schießen. Ja? Also mir geht es manchmal so, wenn ihr alle viel heiliger seid. Und das sind alles solche Selbststutz, weil wer bin ich denn, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Wer bin ich denn, wenn was nicht so perfekt war, wie ich es wollte? In welches Muster und welche Identität rutsche ich denn dann rein? Und wie komme ich da denn wieder raus? Ja, dann werde ich zum Bowser und dann plustere ich mich auf und sage, guck doch mal du dein eigenes Leben an, Schatz. Ja? Guck doch du mal an, was du da machst. Du schwätzt ja auch nicht mit mir. Und guck mal, letzten Samstag bist du einfach einkaufen gegangen und ich habe auch nichts davon gewusst. Und dann sind wir herzlich willkommen im Machtspiel des Miteinanders, der Gegenangriffe, der Rückzugsmachtmuster, die wir alle gelernt haben. Manchmal wollen wir so tiefe Erkenntnisse im Glauben haben und den Römerbrief zum 58. Mal studieren, aber die einfachste Kernaussage der Bibel haben wir manchmal nicht in unserem Herz, dass unser Selbstwert, was uns wertvoll, bedeutend und wichtig macht, eben nicht von unserem Handeln abhängig ist, ob es uns gelingt, der perfekte Redner zu sein oder der perfekte Ehemann oder was auch immer, sondern dass unser Handeln auf einen ganz einfachen Nenner gebracht das nicht aussagt, sondern dass unser Selbstwert in dem liegt, dass wir bei Gott durch seine Gnade angenommen und geliebt sind. Und dass er sagt, du bist meine geliebte Tochter und mein geliebter Sohn. Und wenn ich das Evangelium auf eines runterbreche, dann ist genau das. Und wo ich spüre, mich haut Kritik immer noch im Boden und das tut es immer mal wieder, dann merke ich, okay, mein Selbstwert ist noch nicht in Gott verankert, sondern in irgendeinem Ersatz, den ich mir in meinem Leben irgendwie zurechtgestrickt habe, um dort damit irgendwie klarzukommen. Und meine Einladung seit morgen ist, diesen Selbstwert wirklich an ihn zu hängen. Ja, manchmal braucht es Mühe, deswegen gehe ich selber auch ins Coaching, um zu gucken, was ist denn bei mir ganz speziell. Von mir kriegt er heute Morgen so ein Breitbandantibiotikum. Die genaue Körperanalyse, die können wir dann später mal machen. Aber ich will euch ja auch mit was ermutigen heute Morgen, wo jeder mitnehmen kann. Und, ach, das war meine Überkompensation. Und dieses Breitbandantibiotikum, diese generelle Wahrheit und Identität, wo unser Wert drin festgemacht werden darf, das ist, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Ich lade uns echt ein, dass Wert, Bedeutung, Sicherheit, Annahme, auch machtvoll handeln zu können, wirklich in dem gegründet ist, dass uns Gott erkauft hat als sein Vater, als seine Kinder, unser Papa. Und dass wir das lernen, in unser Herz zu schreiben. Und wenn uns das gelingt, zu sagen, meine Bedeutung ist allein von dem abhängig, dass ich einen Papa im Himmel habe, der am Kreuz für mich alles gegeben hat, das Grab verlassen hat. Wenn uns das immer mehr gelingt, dann glaube ich, können wir auch trennen zwischen, ich habe gehandelt, das war nicht okay, da war es vielleicht auch nicht ganz perfekt, da habe ich versagt. Und eine klare Trennlinie da ist zu dem, wer ich bin, wo mein Wert herkommt, wo ich einen Anker habe meines Selbstwertes, wird mir immer besser gelingen, das voneinander zu trennen. Und das ist eine Reise, die wir alle miteinander unterwegs sind. Ja, das ist eine Reise, aber es ist so eine tiefe Einladung. Also, wenn ihr eins heute mitnehmt zum Thema als Gemeinde, Familie, Zusammenleben, dass wir lernen, wirklich zu spüren, wo ist mein Wert verankert. Und wenn uns das nicht gelingt, dann gibt uns Jesus, bis wir mal im Himmel sind und alle aus dem vollkommenen Selbstwert bei Gott leben, eine tolle Handlungsanweisung mit. Jesus sagt Folgendes, solange ihr auf dem Weg seid, reflektiere dein Verhalten und geh in eine aktive Versöhnung über. Beste Psychologe, Jesus. Also wo gucken wir rein, wo findet Reflexion in der Bibel statt? Matthäus, lesen wir das. Jesus sagt es, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst, wenn du am Sonntagmorgen in die offene Tür zum Anbeten kommst und dahinter ins Kreuz gehst und drum und dran und ihm begegnest und dir fällt ein, also wenn dir was einfällt, dann bist du irgendwie im Nachdenken. Wenn dir irgendwas einfällt, wo dein Bruder oder deine Schwester irgendwas gegen dich hat, dann lass dein ganzer Anbetungsgruß liegen, geh zu deiner Schwester oder zu deinem Bruder, versöhne dich, soweit es an dir liegt und möglich ist, und dann komm zurück und dann bring deine Gabe vor ihn. Jesus lädt ein zu reflektieren, wie hat mein Verhalten auf den anderen sich ausgewirkt. Und das ist die Verantwortung, die jeder von uns nehmen muss. Und da bin ich echt am Üben und das ist mir auch wichtig. Also wenn ich euch mal verletzt, kommt auf mich zu. Vielleicht fällt es im ersten Augenblick schwer, das anzunehmen, aber ich gehe heim und denke drüber nach. Und für meine Anteile will ich gern Verantwortung übernehmen. Also wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, ja, manche übertreiben es dann und denken, oh Gott, oh, wo habe ich noch was, wo habe ich noch was? Das meine ich jetzt nicht. Aber die Einladung, wenn mal was zwischen uns funkt oder knallt, aufeinander zuzugehen, seinen eigenen Anteil zu suchen und den anderen darum um Vergebung zu bitten. Und ich glaube, dann wird uns das gelingen, dass wir Gemeindefamilie sind, die nicht nur gut miteinander klarkommt, sondern wo wir gemeinsam miteinander wachsen. Okay, das war kurz angerissen so der zweite Punkt, dass Menschen Teil werden von einer Familie Gottes, wo wir in ihrer Identität als Söhne und Töchter miteinander unterwegs sind und leben. Könnt ihr noch? Ich frage mich schon rein. Seid ihr noch? Ja. Gut. Ich bin heute Morgen beim Vorbereiten fast hyperventiliert daheim beim Schwätzen. Ich denke, oh Gott, wenn ich schon noch eine halbe Stunde keinen Sauerstoff mehr kriege, wie wird das dann nachher da vorne? Okay. Mache ich eine kleine Buchempfehlung. Bill Johnson, habe einige Gedanken und Sätze auch von ihm. Und das Buch heißt, Gott ist gut. Und da steht drunter, er ist besser als du denkst. Das passt so zum ersten Punkt, habe ich gerade verpasst. Also ich glaube, dass wenn Menschen hier reinkommen und erstaunt sind von dem Gott, dass sie denken, wow, der ist ja besser, als ich bislang gedacht habe. Lass es vorne liegen, ein Klassiker, den ich gerade wieder am Leben bin. Okay. Gehen wir rein in den dritten Punkt. Wir haben Gott als Vater. Das ist von der Familie her der erste Punkt gewesen, dem Menschen begegnen können. Der zweite Punkt, wir sind seine Kinder, Söhne und Töchter, Erben, keine Sklaven mehr. Unser Selbstwert hängt in ihm. Und jetzt kommt praktisch das Feuerwerk. Jetzt kommt der dritte Punkt. Ich glaube, dass die offene Tür ein Ort ist, an den Menschen zugerüstet werden, um das Reich Gottes in ihrem Leben, du in deinem Leben, sichtbar werden zu lassen. Und gerade ging es um Identität. Und jetzt geht es darum, dass uns Jesus als Geschwister, dass Gott uns als seine Kinder Autorität, Vollmacht und einen Auftrag gegeben hat. Und Autorität und Vollmacht kommt immer aus Identität heraus. Oh nee, umgekehrt. Und wenn wir das verstehen, ich glaube, dann werden wir echt History Maker. Ich glaube das zutiefst. Und ich brenne so sehr dafür. Und ich habe uns einen Bibelvers dabei, wo das nochmal so zusammenfasst, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Das steht in Lukas. Dort lesen wir, Jesus rief die 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht. Was zu tun? Alle Dämonen auszutreiben, die Kranken zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken gesund zu machen. Und Jesus hat den Auftrag nie zurückgenommen. Nie. Und ich will uns nicht irgendwie jetzt pushen in was rein, wo wir schon alle enttäuscht sind, sondern wieder neu diesen Auftrag uns vor Augen führen. Das Reich Gottes ist übernatürlich. Wenn es nicht mehr übernatürlich ist, dann verliert seine Kraft. Und Jesus rüstet seine Jünger zu, dass sie dort, wo er sie ausgesandt hat, in die Städte, im Dorf, am Haus, am Klingel, genau das tun, das Reich Gottes zu verkündigen. Hey Leute, ihr seid auf dem falschen Weg, dreht mal um, tut Buße. Ich bin gekommen, Jesus der Erlöser. Und Verkündigung und Demonstration seiner Kraft ging bei Jesus immer Hand in Hand. Da war immer beides zu sehen. Der hat nicht bloß geschwätzt, der hat auch gemacht. Der hat aber nicht bloß gemacht, der hat auch geschwätzt. Also bei Jesus sehen wir die Kombination so gut und an dem, was seine Jünger getan haben, dass Verkündigung und Kraft und Autorität immer zusammenkommt. Und wichtig ist oben Kraft und Vollmacht. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Kraft ist, ihr habt da oben Bizeps größer wie der Schwarzenegger. Aber um den einzusetzen, brauche ich Autorität. Ja, das hilft nichts, wenn ich einen Anzug anhabe von einem Polizist, stehe Nagold auf der Straße und winke nochmal kräftig. Da tue ich zwar so, als wäre ich. Ich brauche tatsächlich die Autorität, um das tun zu dürfen. Und Jesus gibt uns beides. Er sagt, ich gebe dir die Autorität, du darfst es und sollst es tun und damit du es tun kannst, gebe ich dir auch die Kraft. Ich finde das genial. Und Paulus schreibt einen Vers, der hat mich so sehr berührt. Er schreibt im Römerbrief, dass die gesamte Schöpfung darauf wartet, sehnsüchtig darauf wartet, dass wir als Kinder Gottes diese Herrlichkeit von Jesus sichtbar werden lassen. Und deswegen merkt ihr, die drei Punkte gehören irgendwie alle zusammen. Die Schöpfung Gottes, die Menschen draußen, die Natur, alles, die ganze Gesellschaft, sie wartet sehnsüchtig drauf. Aber wenn sie es eigentlich gar nicht wissen, aber ihr ganzes Handeln schreit eigentlich danach, ihre ganze Abwege schreit danach, dass endlich die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Das wäre Gott's Martina am Anfang auch gesagt, wisst ihr seid alles Herrlichkeitsträger. Ihr seid alles Herrlichkeitsträger, das ist unsere Identität. Und manchmal, mir ist die Geschichte nicht mehr eingefallen, Sarah, manchmal haben wir mehr Angst vor der Größe Gottes in uns als vor allem anderen. Und ich lade uns ein, dass die Größe Gottes in euch wieder mit seiner Herrlichkeit sichtbar werden darf. Wir haben ein komplettes Mandat in der Welt. Jetzt sind wir da oben auf dem Berg. Weiß, vielleicht können wir da oben auch leuchten. Aber mir geht es halt auch darum, dass wenn du morgen beim Aldi an der Kasse stehst und irgendeinen Eindruck hast, für jemanden zu beten, dass du sagst, ja, die Herrlichkeit und die Autorität und die Macht, und die habe ich nur geschützt in meinem kleinen Hauskreis daheim. Ja? Oder sonntags im Gottesdienst dahinter im Kreuz noch, da kann ich das vielleicht sichtbar werden lassen. Nee, wir müssen nicht nur sammeln, sondern auch aussenden. Und mein Herz brennt danach, dass die Herrlichkeit Gottes durch uns sichtbar wird, seine Kinder. Und Jesus schenkte den Menschen durch eine Begegnung auf der Straße eine Begegnung mit Gottes Herrlichkeit. Das war das Geschenk von Jesus mitten im Alltag. Oh, und Bill Johnson sagt, wir sind schuldig dieser Gesellschaft, dass wir das genauso tun. Wir schulden den Menschen, aber schuld ist wieder so ein blödes Wort. Ich möchte es umdrehen, das ist negativ. Ich glaube, das wird die genialste Erfahrung unseres Lebens, wenn Gottes Herrlichkeit dadurch sichtbar wird, dass du sein Reich mitten im Alltag sichtbar werden lässt. Und Menschen staunen, was für einen Gott du in dir trägst. Jetzt haben wir überlegt, damit gehen wir auf die Zielgerade, wie können wir uns denn hier zurüsten, wie können wir uns denn befähigen, dass wir das tatsächlich auch mal tun, Man sagt so von dieser Angstzone, die Chicken Line. Kennt ihr das? Ja, Chicken Line. Also wie komme ich über diese Angstzone drüber, tatsächlich für jemanden im Alltag zu beten? Ja. Die Woche hatte ich echt eine Situation und Gott bereitet es ein bisschen vor, dass ich mit meiner Friseuse echt beten konnte. Es war jetzt sonst niemand im Lader drin und Gott hat gewusst, okay, es ist besser, ihr seid zu zweit, dann trauscht dich vielleicht Peter, so wie der Gideon bei Nacht angefangen hat. Ja, und ihr Stiefpapa ist krebskrank und sie hat mir das beim Haareschneider erzählt und habe ich danach gesagt, du, ich würde gern mit dir beten, hier. Und es war niemand im Laden und hat gesagt, okay. Dann konnte ich ihre Hände nehmen und wir haben für den Stiefpapa gebetet, für den Martin, ihr könnt auch weiter für ihn beten, dass er ein Heilungswunder erfährt, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Und ich habe so einen kleinen Schritt wieder gewagt über meine Schisserlinie drüber. Und bin in der Heim und ich habe gedacht, oh danke Jesus für die Möglichkeit. Diese kleinen Schritte, wisst ihr, und wenn ein Kind neu geboren wird, dann hat es nur den Papa, die Mama, die das vor mir hat. Ich sehe es ja gerade meinem Enkelkind, ja, der Marvin, Madeleine sitzt da, machen wir Indianer-Marvin. Habt ihr das mit euren Kindern auch schon gemacht? Wow, wow, wow. Und so nach ein paar Minuten sitzt der Marvin da und dann macht auf einmal wow, wow, wow. Also so bei neugeborenen ersten Kindern, da machen noch viel Mama und Papa vor. Ja, und dann mal, wenn ein zweites Kind kommt, dann übernehmen die Geschwister so ein bisschen die Rolle, oder? Ja, dann macht der ältere Bruder vor und der jüngere Bruder macht nach. Leider nicht bloß die gute Sache, sondern vor allem halt auch der Blödsinn, gell? Die Sache, die nicht so gut sind, dass sie die dann vormacht und lernt. Aber die Kinder lernen voneinander, oder? Weißt du, wie es in der Kita ist? Sind ein paar da, die da beschäftigt sind. Da lernen die Kinder auch voneinander, wahrscheinlich auch beides. Blödsinn und die gute Dinge. Aber mein Herzschlag ist für uns als offene Tür, dass wir als Geschwister uns ermutigen und uns das gegenseitig vormachen. Dass wir vielleicht mit dem Siegfried mal auf eine Schatzsuche gehen und sagen, ich laufe mal mit und guck mal das an. Dass wir uns ermutigen gegenseitig. Ja? Und wir hatten Jesus seine Jünger zugerüstet. Noch zwei Folien. Wie hat Jesus seine Jünger zugerüstet? So als Blaupause für uns. Wie hat er das denn gemacht, Jesus? Fritz? Vorklebt hat er es. Hat noch jemand eine Idee? Vor allem vorklebt, gell? Da ist mit den Jungs umeinander gezogen. Und ich habe geschrieben, er lehrte und bereitete sie im engeren Kreis vor. Also er hat sie gesammelt, hat ihnen Vollmacht gegeben. Der hat auch mal zuerst eine gute Zeit gehabt mit seinen Jüngern und hat ihnen ein bisschen was erklärt, bevor er sie rausgeschickt hat. Dann hat er seine Jünger genommen und hat es ihnen vorgemacht. Das heißt, guck doch mal zu, wie das geht. Ja? Dann hat er sie es tun lassen. Das war die Geschichte von gerade. Er hat sie ausgesandt und hat gesagt, es geht mal hin und checkt mal die Lage, wie das so bei euch geht. Breitet mal das Evangelium aus. Und dann gab er ihnen Feedback. Manchmal, klar, ich sage, hey, seid ihr immer noch nicht in der Lage, die Dämonen auszutreiben? Oh, wie lange muss ich noch bei euch bleiben? Aber so wuchs sie in Jüngerschaft. Das war das Prinzip von Jesus. Und ich habe gedacht, das ist ein gutes Prinzip für uns. Also, wie hat Jesus zugerüstet? So wie man eigentlich auch unsere Kinder in Mündigkeit führen könnte, oder? Jetzt gehen alle Augen zu Matthäa, gell? Ja. Ist wieder gut für eine kleine Pause. Und dann schließt sich so ein bisschen der Kreis mit dem Wesen Gottes, was jetzt noch kommt. Das eine ist, wie hat Jesus zugerüstet? Und das andere ist, was hat denn Jesus vom Reich Gottes sichtbar gemacht? Die Folie wird nachher gleich lesbarer. Das ist ein bisschen ein PowerPoint-Problem heute Morgen. Also, da müsste eigentlich stehen, was hat Jesus getan, um das Reich Gottes sichtbar zu machen? Und es schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang zu dem Wesen Gottes. Was ist denn passiert, wenn das Reich Gottes durch Jesus sichtbar wurde? Jesus ging umeinander und verkündigte das Reich Gottes. Jesus hat eine Sprache gesprochen, die Menschen verstanden haben. Jesus war sprachfähig, um die Menschen in seiner Zeit zu erreichen. Was hat Jesus noch getan? Er führte transformatorische, seelsorgerliche Gespräche. Zachäus war so ein Beispiel. Ja. Was tat Jesus noch? Genau. Da irgendwas hopft da, genau. Okay. Jetzt, ja. Also dieses... Ganz ruhig, Peter, ganz ruhig, alles gut, genau. Tatsächlich, er hörte zu, also diese seelsorgerlichen Gespräche. Er war im Austausch mit den Leuten, er hat sie angenommen, er hat sie wahrgenommen, wo sie waren. Ja? Und dann hat er ihnen auf eine gute Art ihr Innenleben transformiert. Also mich begeistert das total. Und mittendrin in den Gesprächen wirkte Jesus auch prophetisch. Ja? Zu der einen Frau hat er gesagt, du, ich weiß, du hattest schon 5 Männer. Aber er hat es nicht verurteilend gesagt. Er wusste innerlich durch ein Wort der Erkenntnis oder durch Einsicht, was in dem Leben von den Menschen losging. Und es hat sie immer zum Guten überführt. Es hat sie nie verurteilt. Es hat sie innerlich transformiert. Was hat Jesus noch getan? Ihr habt es gerade schon gesagt. Könnt ihr mir den nächsten Punkt geben, Bernhard? Weil ich glaube, bei mir springt es sonst schon wieder. Oder bringst die Folie, wo alles drauf ist. Komm. Genau. Er heilte die Kranken. Er demonstrierte Gottes Macht über den Tod. Und er führte die Menschen in Freiheit von ihren verschiedensten Belastungen. Das tat Jesus. Und in genau diesem Business des Papas hat er seine Jünger mit reingenommen, hat sie zugerüstet. Und ich möchte schließen, womit mein Herz brennt, wofür mein Herz brennt. Weil mich beschäftigt die Frage, was tun wir hier in der offenen Tür, um uns für dieses Business vom Papa zuzurüsten? Ermutigen uns vielleicht gegenseitig, okay, wir beten so füreinander um Heilung, dann trauen wir uns das vielleicht auch im Alltag mit jemand. Haben wir irgendwo Möglichkeit, prophetisch, also von Gott zu hören und darin zu wachsen? Mich beschäftigt es wirklich und ich gebe heute keine vollständige Antwort, sondern ich glaube, dass das Jahr 26 für mich zumindest ein Jahr sein wird, wo ich das gern irgendwie sehen möchte unter uns. Und mein Herz brennt echt dafür und ich werde persönlich alles dafür tun, ein Training anzubieten, um sprachfähig zu werden für die Menschen in unserer Gesellschaft. Das Wort sprachfähig gefällt mir ganz gut, dass sie unsere Sprache verstehen. Ich habe mich mit einem Pastor von der Christusgemeinde getroffen, und mit Jörg Völker. Die haben jemanden kennengelernt, der zu genau dem Thema sprachfähig ein Seminar anbietet. Sie überlegen, ob wir im Herbst vielleicht tatsächlich so ein Training schaffen, um sprachfähig zu üben. Wir haben es verübt, oder? Wie kann ich mit jemand über mein Glaube reden, was ich glaube, ohne zu sagen, also Marek, wenn ich jetzt den kennen würde, du musst Jesus einfach das Steuer deines Lebens übergeben, dann wird alles gut. Oder du musst Buße tun, das versteht ja wahrscheinlich kein Mensch mehr. Wie kann ich jemand sagen, dass er Jesus echt braucht und was das Werk am Kreuz für ihn heute bedeutet? Keine Ahnung, wie das aussehen kann. Vielleicht hast du eine Idee, wie so ein Training aussehen kann, aber ich habe den Eindruck, wir müssen es trainieren. Es wird nicht einfach abrufbar sein, was nicht in uns veranlagt ist, wie ein Automatismus. Meine Endgegner, die sind veranlagt. Wie der Peter auf Kritik reagiert, das habt ihr an dem Mittwoch erleben können. Ja? Das war nicht wirklich schön, die zumindest an dem Tischtreffer dabei waren. Ja, ja. Ich beobachte mich selber schon. Egal. Die Automatismen, die muss ich abbauen durch mein inneres Erkennen. Und andere Automatismen, die würde ich gern trainieren und aufbauen. Wie ich mit Menschen sprechen kann, wie ich vielleicht auch tatsächlich in einem kurzen Gespräch seelsorgerlich an einen tiefen Punkt von dem Leben einer Menschen komme, ohne dass er jetzt 3 Wochen mit mir zusammen sein muss. Mein Herz brennt dafür und ich werde alles dafür tun, dass man das Thema, wie kann ich prophetisch Gott hören, mittendrin im Alltag. Vielleicht steht ein Arbeitskollege gegenüber und erzählt dir was und auf einmal kommt ein Wort von Gott. Und du sagst, hey, könnte das sein? Ich habe gerade einen Impuls, sagt dir das irgendwas? Und der Arbeitskollege sagt, hey, das trifft mich jetzt total im Herzen. Weißt du das? Da ist irgendwas in mir drin. Diese Übernatürlichkeit vom Reich Gottes, auch in diesem Wort prophetisch, da versteht ja jeder von uns was anderes drunter. Aber mitten im Alltag Gottes Stimme zu hören und Einfluss zu nehmen auf Menschen, die da sind, mein Herz brennt dafür. Das Thema, um Heilung zu beten, für Kranke zu beten. Ich weiß, wir haben alle unsere Erfahrungen. 50 Jahre Geschichte oder 40 hinter uns. Aber ich möchte meine Theologie nicht meiner Erfahrung anpassen. Ich möchte uns ermutigen, da dran zu bleiben. In Vollmacht auch Menschen von ihren Belastungen zu befreien. Und es ist keine Druckpredigt, es ist eine Herzenspredigt, wo ich sage, ich wünsche mir das, dass wir als offene Tür nicht nur sammeln und miteinander Gemeinschaft haben, Menschen einladet, hierher zu kommen, Gottesdienst zu erleben, sondern dass wir auch ein Trainingszentrum sind füreinander, um uns zuzurüsten für den Dienst, dass das Reich Gottes, Herrlichkeit sichtbar wird durch dich. Und ich habe tatsächlich überlegt, eigentlich ist hier überall der fünffältige Dienst drin. Die Lehre, Prophetie, das apostolisch Sendende, evangelistisch zu sein. Wir sehen in dem, was Jesus tat, tatsächlich den fünffältigen Dienst in Aktion. Und eine Mini-Anregung habe ich aus dem Mittwoch auch noch raus. Vielleicht, keine Vorgabe, aber vielleicht die nächste Folie noch, Bernhard. Ja, das war allzu viel. Und nochmal durch, die Radder dann wo mir Gacka. Wie beim Zeppe daheim, gell? Genau. Vielleicht ist es auch dran, mal unsere Kleingruppe mal zu überdenken und zu sagen, vielleicht ist das, was hier steht, auch ein Impuls, unsere Kleingruppen vielleicht entsprechend zu gestalten. Nicht nur uns zu treffen, um Steaks und andere Dinge zu grillen, ist alles gut, aber wenn das ein Zurüstungszentrum sein soll und könnte, vielleicht ist es gut, eine Kleingruppe zu einem Thema zu starten. Wie kann ich Gottes Stimme hören? Und dann transportieren wir das in den Alltag. Wie kann ich gut um Heilung beten? Wir gucken Bibelstelle an, wo das da ist. Wir trainieren das Beten für Heilung. Eine Kleingruppe, das muss dann kein Alpha-Kurs sein, sondern ich möchte sprachfähig sein im Alltag. Vielleicht ist ein Impuls zu sagen, lass uns mal da drin die Gedanken bewegen. Ich will es jetzt nicht hier vorne durch eine Predigt manipulierend vorgeben, aber doch den Impuls setzen, dass darin vielleicht auch ein Schatz für uns verborgen ist. In die Richtung vielleicht auch zu denken, was unsere Kleingruppen anbelangt. Okay, I know, this was a lot of stuff. Da war viel drin und der eine oder andere fühlt sich vielleicht ein bisschen erschlagen. Aber wenn ihr die drei Themen nochmal anguckt und für euch das mitnimmt, was euch wichtig ist und einen Punkt mit heimnehmt, der euch aufs Herz kam, dann hat Gott das so sein Werk getan. Und vielleicht könnt ihr nach vorne kommen, Markus, ihr Lobpreiser, Rebecca und Mike. Dann singen wir noch ein Abschlusslied. Aber ich möchte noch am Ende was freisetzen im Gebet. Und Jesus, ich setze es wirklich frei, dass dein Leben hier auf der Erde, hier unter uns sichtbar wird. Du hast uns den Vater gezeigt und ich bete, dass Menschen, wenn sie und wir selber mit hier dem Vater begegnen, dass wir dem Vater begegnen, den du repräsentiert hast, den du geöffnet hast, den du gezeigt hast in so viele Situationen mit Menschen. Dass du uns hilfst, unser eigenes Gottesbild nochmal zu überdenken, wo es gekrümmt ist, wo es verzerrt ist. Und dich als den Gott und Vater zu sehen und anzunehmen, der du wirklich in diesem Leben von Jesus warst. Und ich bete, dass du uns hilfst, unseren Selbstwert, was wir hier tun, in dem zu gründen, wer wir sind, nämlich Sohn und Tochter. Geliebt und angenommen, vergeben, befreit. Wir sind, wer wir sind in deine Augen und darin, neu, Vater, mache ich unseren Wert fest. Und Papa, wo da Lügen in unserem Leben sind, die uns was anderes vorgaukeln, da hilft, dass wir es entdecken und am Kreuz es transformiert wird. Vielleicht in Gespräche, die da sind. Und dann bete ich, Jesus, dass du uns als offene Tür das tun lässt, was du getan hast. Du hast deine Jünger zugerüstet, befähigt, ausgestattet mit Vollmacht und Kraft und hast sie ausgesendet mitten im Alltag, dein Reich sichtbar werden zu lassen. Und ich spreche das aus über uns, dass es hier Einfluss nimmt und geschehen wird, Jesus. Und dass du uns zeigst, wie ganz praktisch wir hier auch ein Trainingszentrum werden, indem wir uns gegenseitig zurüsten, dass diese Gesellschaft nicht noch mehr den Bach runtergeht, sondern dass diese Gesellschaft die Herrlichkeit der Kinder Gottes sehen wird und zu dir, Papa, heimkehrt. In Jesu Namen. Amen.